Wirtschaft regional, der Podcast für Ostwürttemberg mit Wirtschaftsredakteur Bernhard Hamp. Und mir zugeschaltet ist heute Nele Landero aus Riesburg. Sie ist mir deswegen zugeschaltet, weil sie unterwegs ist auf dem Campingplatz und das hat auch seine Bewandtnis. Darüber werden wir gleich sprechen. Hallo Nele.
Hallo Bernhard.
Du hast ein Unternehmen gegründet, das heißt Camperstyle. Was ist denn Camperstyle?
Camperstyle ist ein, ich würde mal sagen, multimediales Online-Magazin zum Thema Camping. Also man findet dort alles, was man als Einsteiger, aber auch als Fortgeschrittener wissen muss. Da geht es eben los bei Checklisten für die Basisausstattung bis hin zu Reiseberichten, Testberichten, zu Produkten. Ganz viel über Fahrzeuge, viele News aus dem Campingbereich auch. Und dazu haben wir eben noch ein Buch. Wir haben einen YouTube-Kanal, der allerdings ein bisschen vernachlässigt wird gerade. Und wir haben auch vor allem einen Podcast.
Das heißt, du informierst eure Nutzerinnen und Nutzer über das Thema Camping. Das heißt, du bist selbst auch im Camper unterwegs, aber du bist nicht alleine unterwegs.
Genau, mit mir reisen mein quasi Ehemann, Mitgründer und Reisepartner Halil und unser kleiner Hund Zoe.
Und wenn ihr nicht unterwegs seid, wo seid ihr dann?
Es ist selten tatsächlich, dass wir nicht unterwegs sind, aber wenn das mal passiert, dann sind wir in Riesburg bei Nördlingen in unserer Wohnung. Wir haben tatsächlich eine Wohnung, ganz klassisch. Aber meistens sind wir wirklich on the road, entweder mit Wohnwagen oder jetzt auch neu mit unserem Campingbus, den wir uns gerade so ein bisschen ausgebaut haben. Und da sitze ich auch im Moment drin und habe mir hier so ein kleines mobiles Studio eingerichtet.
Mhm. Das heißt, ihr seid selber als Camper unterwegs und informiert eure Follower dann darüber, gebt Tipps. Wie ist es denn dazu gekommen? Das macht man ja nicht von heute auf morgen.
Nee, ich hatte auch tatsächlich mal einen ganz klassischen Job, nämlich im öffentlichen Dienst im Ruhrgebiet. Ich habe aber gemerkt, dass so dieses Büroleben, dieser Büroalltag über so viele Jahre immer schwerer für mich wurde, weil ich halt immer so ein Mensch war, der auch gerne draußen ist und der gerne die Welt entdecken wollte. Schon als Kind hatte ich ganz viel Fernweh und war immer schon nach der Hälfte von Urlauben mit meinen Eltern ganz traurig, wenn es wieder zurückging. Und dann war ich 10 Jahre als Pressesprecherin tätig und hatte halt diesen klassischen Bürojob und hatte immer so das Gefühl, da draußen zieht so ein bisschen die Welt an mir vorbei und ich komme irgendwie nicht so richtig raus. Und dann war immer mein Wunsch, dass ich mal zumindest noch in meinem Leben eine richtig lange Reise machen darf, weil dieser Jahresurlaub von 2-3 Wochen am Stück, das war mir halt auch nie genug, um wirklich auch vor Ort mal anzukommen und vor Ort mal Sachen zu erkunden. Und habe mir dann ein Sabbatical genommen. Also ich habe 6 Monate für ein halbes Gehalt gearbeitet und habe dann 6 Monate mir freigenommen. Das haben wir dann auch gleich als Hochzeitsreise genutzt, mein Mann und ich. Und davon waren wir eben die Hälfte der Zeit mit unserem Wohnwagen unterwegs und die andere Hälfte mit Rucksack in Mexiko. Und während dieser Wohnwagenzeit, wir waren ja selber damals Einsteiger, haben wir halt immer ganz viele Informationen gesucht und haben die nicht gefunden und haben dann gesagt, Mensch, das wäre doch super, wenn man mal so für Camping-Einsteiger was machen würde, aber nicht so was, ich sage jetzt mal, für die klassischen Camper Ü60, Ü70, sondern wirklich was für junge Leute, damit die auch sehen, wie toll das Camperleben eigentlich sein kann und dass das eben auch eine sehr moderne Art ist zu reisen. Und so kam dann die Idee zustande, dass wir gesagt haben, warum machen wir das eigentlich nicht selber? Wir haben jetzt viele Erfahrungen gesammelt, wir können jetzt Einsteiger davor bewahren, dieselben Fehler zu machen, wie wir die gemacht haben. Und dann ist es so gewachsen und wir haben dann uns ein halbes Jahr Zeit genommen, die Seite zu konzipieren, weil wir eigentlich von Anfang an uns vorgenommen hatten, das so als Magazin aufzuziehen und nicht als klassischen Reiseblog. Und dann sind wir im Januar 2015 online gegangen und im Juni oder Juli 2015 habe ich dann auch tatsächlich meinen Job gekündigt. Also es ging dann alles sehr, sehr schnell.
Und seitdem seid ihr als Blogger unterwegs und als YouTuber und als Magazingestalter. War das denn von Anfang an ein Selbstläufer oder ging es am Anfang doch ein bisschen schwierig los?
Also Selbstläufer war es leider gar nicht. Wir haben zwar ein sehr hohes Potenzial in diesem Sektor erkannt, in dieser Campingbranche, weil da wahnsinnig viel Geld bewegt wird und weil die Leute auch wirklich kaufen wie die Verrückten, nicht nur an Fahrzeugen, da hatten wir jetzt jahrelangen Boom auch bei den Zulassungszahlen, sondern tatsächlich auch im Bereich Equipment. Und wir wussten, da ist Kohle da, aber es war wirklich sehr, sehr schwer, uns da zu etablieren, weil die Campingbranche sehr traditionell damals noch war und auch die Entscheider eben das gar nicht gesehen haben, was überhaupt so eine Digitalisierung ist und wozu man dieses Internet braucht. Und ne, wir haben noch Kundenzeitschriften, haben wir oft gehört. Also wir haben uns wirklich schwer getan, da einen Fuß in die Tür zu kriegen. Das hat fast 2 Jahre gedauert, bis wir wirklich nennenswert Geld damit verdient haben. Also wir haben dann in der Zeit eben ein paar Nebenjobs gemacht, wir haben vom Ersparten gelebt und das war wirklich ein harter, steiniger Weg und wir haben zeitweise auch gedacht, so irgendwie schaffen wir das überhaupt? Also so mit schnell und schmutzig Geld verdienen war da leider gar nichts in der Anfangszeit. Das geht aber tatsächlich vielen Startups und Gründern so, dass man das so ein bisschen überschätzt, wie schnell sich sowas entwickeln kann. Aber dann so ab 2 Jahren ging es ziemlich zügig. Das lag unter anderem auch daran, dass wir dann uns zusammengetan haben mit unseren immer noch Geschäftspartnern Stefanie und Sebastian, die beide aus dem Online-Marketing auch kommen, die uns da dann wirklich vorangebracht haben, was Nutzerzahlen angeht. Das ist ja die Währung, die man als digitales Unternehmen hat. Wie viele Nutzer hast du? Wie viele Leute erreicht man zum Beispiel über eine Anzeige bei dir potenziell? Und die kamen auch mit vielen neuen Ideen rein und auch mit viel unternehmerischem Wissen tatsächlich. Und da haben wir dann einen Sprung nach dem anderen gemacht mit denen gemeinsam. Also das ging so los 2017, 2018, dass wir dann uns richtig gut entwickelt haben.
Du hast es gerade schon angesprochen, das Camping erlebt einen ungeheuren Boom. Wart ihr da selber ein bisschen überrascht davon?
Ja, also ich habe das total unterschätzt. Ich wusste, die Branche ist groß. Wir haben die ja natürlich auch ein bisschen beobachtet und haben uns auch so die großen Player angeguckt. Aber was da los war in den letzten Jahren, das ist wirklich erstaunlich und damit hat keiner gerechnet. Also wir haben eigentlich so kalkuliert, dass 2020 in etwa eine Sättigung eintreten würde auf dem Markt, weil ja, also es ist ja nicht jeder campingaffin, ne? Und der Markt ist irgendwann gesättigt und dann kam Corona und dann gab es nochmal einen Riesensprung. Also die haben ein Rekordjahr nach dem anderen verzeichnet. Aber jetzt merkt man so langsam, dass jetzt, dass jetzt ein bisschen stagniert, möchte ich mal vorsichtig sagen. Also ich will noch nicht von Rückgang sprechen. Bei den Fahrzeugherstellern insbesondere, aber auch im Zubehörbereich hört man das jetzt immer wieder, dass jetzt so langsam die Absatzzahlen zurückgehen.
Das heißt, du testest auch Gerätschaften, die dir von den Campingherstellern vielleicht zur Verfügung gestellt werden. Was kann das sein? Was sind das für Dinge?
Das ist ganz unterschiedlich. Das kann wirklich von einer mobilen Powerstation, also einer tragbaren Batterie, für die mobile Stromversorgung bis hin zu einer Geschirrsicherung oder was haben wir noch alles? Ich muss gleich überlegen. Also gerade testen wir zum Beispiel so ein Befestigungssystem, so ein magnetisches Befestigungssystem, wo wir merken, dass es echt super ist. Also wir haben das jetzt hier schon im Einsatz. Es können aber auch mobile Toiletten sein. Toilettenzusätze, da gibt es ja auch allerhand. Also der Markt ist wirklich unfassbar groß und wenn man sich da einmal mit beschäftigt, da gibt es Produkte, von denen wusste man überhaupt nicht, dass man die jemals brauchen könnte und die sind dann doch tatsächlich ganz praktisch. Und wir haben uns eben ein Team aufgebaut. Also ich mache das nicht alles selber oder auch nicht der Halil, sondern wir haben ein relativ großes Team, wo wir auch so ein bisschen die Tests und Aufgaben nach Gusto verteilen. Also jeder darf auch sich so ein bisschen aussuchen, welche Themengebiete er oder sie abdeckt und welche Produkte vielleicht auch mal getestet werden sollen.
Genau, 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind es, glaube ich, die ihr habt. Na, davon
Genau.
eine fest angestellte Kraft und eine Werkstudentin, hast du mir
Genau,
gesagt.
und die anderen sind
Ja.
Freelancer, die auch immer so ein Stück selber mitentscheiden können, wie viele Aufträge sie von uns haben möchten. Und die dürfen auch genauso wie wir von überall aus arbeiten. Also bei uns gibt es kein Büro oder ähnliches. Wir haben eine Mitarbeiterin, die in Griechenland sitzt. Wir haben unsere Geschäftspartner, die in Portugal sind und alles dazwischen, ne? Es gibt Leute, die leben komplett im Wohnmobil. Eine Redakteurin ist, glaube ich, gerade in Frankreich unterwegs. Die hat mir heute Bilder geschickt. Und das klappt eigentlich sehr gut, weil wir ja projektbezogen arbeiten. Also die Artikel müssen halt geliefert werden, aber mir ist es egal, ob die Leute dann morgens, nachmittags, abends, nachts arbeiten. Das ist dann jedem selber überlassen.
Wie kommt ihr denn an eure Kunden? Geht ihr da Klinken putzen und sagt, wir möchten gerne eure Produkte vorstellen? Oder sind die inzwischen schon so weit, dass die euch mit ihren Produkten eindecken und sagt, testet mal?
Mittlerweile ist es so, anfangs haben wir sehr viel Klinken geputzt und wir haben auch die ersten 2 Jahre fast jede Messe besucht, die es in Deutschland gab, um uns überhaupt mal vorzustellen bei den Leuten und um Vertrauen aufzubauen und zu gucken, was sind denn auch so die Bedürfnisse in der Branche, weil wir kannten diese Branche ja gar nicht. Und das ist tatsächlich ein Bereich, der sehr viel über persönliche Kontakte immer noch funktioniert. Also wir besuchen auch unsere Kunden häufiger mal. Wir treffen uns auf Messen und da sitzen wir auch manchmal einfach nur zusammen. Da machen wir gar keine Geschäfte, sondern trinken einfach Kaffee zusammen und unterhalten uns. Und dadurch haben wir sehr viel gelernt über den Campingsektor und haben die Leute auch kennengelernt. Und mittlerweile ist es so, dass wir eigentlich gar keine Akquise mehr machen, weil wir relativ gut gefunden werden. Dadurch, dass wir auch viel Zeit und Energie in Suchmaschinenoptimierung stecken, kommst du bei bestimmten Suchbegriffen gar nicht um uns rum. Und das ist dann halt der Zugangsweg oftmals, dass Leute zu uns kommen und die fragen dann eine bestimmte Dienstleistung an. Aber ich mache es generell so, dass ich mit fast allen Kunden auch persönliche Gespräche führe, wenn die zum ersten Mal zu uns kommen und irgendwas haben möchten, weil die oft auch das Falsche im Kopf haben. Also die wollen zum Beispiel einen Banner bei uns buchen. Für ihre Ziele bräuchten sie aber eigentlich ein Advertorial, also eine Unternehmensvorstellung oder eine Podcast-Ad, was dann eben viel besser funktionieren würde für das, was die sich wünschen. Und so haben wir eigentlich ein recht gutes Netzwerk uns aufgebaut. Und wir haben halt ein paar Großkunden, die schon seit Jahren bei uns sind, mit denen wir schon seit Jahren auch wirklich toll und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und da werden eigentlich immer nur die Verträge halt verlängert dann. Also es sind Verträge, die manchmal nur für ein Jahr ausgelegt waren, und jetzt halt schon seit 6, 7 Jahren laufen.
Das würde mich interessieren, wer sind denn eure Nutzerinnen und Nutzer? Auch vom Alter zum Beispiel.
Du meinst die Leserinnen und Leser oder
Genau.
Hörer? Also es ist tatsächlich jede Altersgruppe vertreten, außer so die unter 18-Jährigen, die konsumieren wahrscheinlich eher TikTok und ähnliche Kanäle. Aber wir haben die Hauptnutzergruppe in unserem eigenen Alter, also so 35 bis 44 in etwa. Und rechts und links davon, also jünger und älter, verteilt sich pyramidenförmig. Also 35 bis 44 ist die Spitze. Wir haben rund, schwankt immer so ein bisschen je nach Monat und Themen, wir haben knapp 50% weibliche Nutzerinnen. Was uns besonders freut, weil wir eben auch gerade die Technikthemen gerne auch Frauen zugänglich machen möchten. Und ja, es ist wirklich ziemlich ausgeglichen. Das, was wir halt unsere Analyse-Tools tracken können. Ne? Es ist ja nicht möglich, das wirklich bis ins letzte Detail zu tracken, aber das ist so ungefähr die Verteilung.
Ja, ihr bekommt bestimmt ja auch Rückmeldungen und es wird diskutiert auf euren Foren. Sind es denn Leute, die tatsächlich schon eingefleischte Camper sind oder eher Menschen, die das gerade neu entdecken oder vielleicht sogar noch nie Campingurlaub gemacht haben und sich da ein bisschen Anregungen holen wollen?
Es ist alles dabei und es ist von uns auch bewusst so gestaltet. Also wir wollen echt die Leute abholen, sobald die darüber nachdenken, überhaupt ins Camperleben einzusteigen, noch bevor die ein eigenes Fahrzeug haben, weil gerade da auch viel Beratung nötig ist. Da kann man viel falsch machen und sich verkaufen und
Was
das
kann
sind
man denn
dann
da falsch machen?
also zum Beispiel, dass man sich schon mal grundsätzlich für den falschen Fahrzeugtyp entscheidet. Wohnwagen, Wohnmobil, Campingbus, jetzt mal grob gesagt. Und dann gibt es auch noch Minicamper und andere Unterkategorien. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehr mobil und flexibel reisen möchte und jeden Tag woanders sein möchte, dann sollte ich mir nicht einen 2-Tonner Wohnwagen hinten dran hängen. Wenn ich länger an einem Platz bleiben möchte und vor Ort viel unternehmen will, dann ist ein Wohnmobil häufig eher ungeeignet, weil ich dann kein Zugfahrzeug habe, mit dem ich mal schnelle Ausflüge machen kann oder mal eben zum Einkaufen fahren kann. Und das sind eben so die Punkte, wo ein Fehlkauf wirklich ins Geld gehen kann, weil die Campingfahrzeuge gerade jetzt durch den Boom, die sind ja wahnsinnig teuer geworden. Also ich muss mich erstmal für die richtige Fahrzeugart entscheiden, die zu mir und zu meinen Mitreisenden passt. Und dann kommen natürlich die ganzen Punkte, Was für einen Grundriss brauche ich? Also wie soll das Fahrzeug innen gestaltet sein? Will ich jeden Tag mein Bett umbauen oder möchte ich lieber ein Festbett haben, wo ich mich abends nur reinlege und auf dem Tisch noch ein paar Sachen liegen lassen kann? Dann geht es weiter bei kritischen Punkten, bei Campingfahrzeugen, die natürlich gerade Wohnmobile und Wohnwagen mit diesen, ich nenne es immer Plastikbomberaufbauten, die sind sehr anfällig für Feuchtigkeitsschäden zum Beispiel, anders als Kastenwagen, die ja eine richtige Karosserie haben. Und das sind alles so Punkte, über die sprechen wir teilweise auch mit Experten, machen dann Ratgeberbeiträge dazu oder Podcast-Interviews oder ähnliches, um eben den Leuten von Anfang an so ein bisschen die Hand zu reichen und zu sagen, guck mal, das sind die Punkte, auf die solltest du erstmal achten, bevor du dir ein Fahrzeug zulegst. Und dann geht es natürlich erst richtig los mit der Ausstattung, also autarke Ausstattung mit Batterie und Solarpanel, was ist für eine Toilette für mich geeignet? Und dann das ganze kleine Equipment wie Campinggeschirr, Geschirrsicherung, Ordnungssysteme. Also dem sind wirklich keine Grenzen gesetzt, da gehen uns die Themen nicht aus.
Es gibt natürlich zweierlei. Das eine ist Campingurlaub und das andere ist ja Camping als Lebensform, sage ich mal. Also wenn man gar keinen anderen oder wirklich großen, wichtigen Wohnsitz mehr hat. Vielleicht, wenn wir zuerst mal zum Campingurlaub gehen. Wird ja für die allermeisten und war es auch für dich der Einstieg sein. Wie viel muss ich denn investieren, wenn ich richtig schön Campingurlaub machen will?
Da fragst du mich was. Also es kommt zunächst mal an, ob ich darauf an, ob ich einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil mir miete oder kaufe. Ne? Beides ist auch möglich. Also ich würde jetzt mal die Anschaffungspreise von den Fahrzeugen so ein bisschen zur Seite lassen, weil das ist wirklich so unterschiedlich. Ich kann gute gebrauchte Fahrzeuge für 30.000 Euro motorisiert mittlerweile finden. Ich kann mir aber auch einen neuen Wohnwagen mit allem drum und dran für 50.000 bis 70.000 kaufen. Also es ist wirklich preislich alles dabei. Aber ich würde mal sagen, wenn ich mir ein Fahrzeug kaufen möchte, im Wohnwagen geht es so los bei den aktuellen Preisen, so bei 12.500 bis 15.000, dass ich was Ordentliches finde, wo ich nicht viel Zeit und Geld reinstecken muss. Und bei den Wohnmobilen geht es eher so im 30er-Bereich los. Dass man da überhaupt was findet, was man, ich sage jetzt mal, was irgendwie vom Motor her in Ordnung ist, was keinen Rost hat und so weiter. Also so sind die Einstiegspreise, die ich jetzt mal grob kalkulieren würde, ohne da jetzt nochmal genau aktuell nachgeschaut zu haben. Dann kann ich natürlich ohne Ende reinstecken in die Ausstattung von der Markise bis zum Vorzelt und bis zu autarker Solarversorgung, Brennstoffzelle, Trockentoilette, damit ich nicht immer die Chemie im Fahrzeug mit rumschaukle. Da ist ganz viel möglich. Also wenn ich mal so überlege, was wir uns so zusätzlich in unseren Wohnwagen rein konfiguriert haben mit Klimaanlage und so, weil wir ja sehr viel auch in heiße Länder reisen. Dann würde ich sagen, dass man für die Ausstattung, wenn man sehr komfortabel haben möchte, durchaus noch mal so zwischen 5.000 und 10.000 rechnen kann. Und die Campingplätze sind leider auch ein bisschen teurer geworden. Also ich habe mich jetzt echt erschrocken hier in München. Wir zahlen gerade für einen wirklich sehr einfachen Platz mit sehr einfachen Sanitäranlagen. Der ist groß, liegt schön an der Isar, aber wir zahlen hier irgendwie 40, 50 Euro die Nacht mit Strom. Und Duschmünzen kosten dann nochmal extra und warmes Wasser zum Geschirrspülen. Also je nach Lage, je nach Ausstattung, je nach Größe kann man für einen Campingplatz heute auch zwischen 25 und 50 Euro im Schnitt rechnen in der Hauptsaison. Und dann natürlich auf sehr beliebten Campingplätzen, die dann noch Animation und Wellness und weiß der Kuckuck was alles anbieten, da geht es auch schnell mal in 70 bis 100 Euro rein.
Jetzt hast du auch schon verraten, wo ihr gerade seid, nämlich in München.
Genau.
Ich nehme an, ihr habt dort geschäftlich zu tun und verbindet das gleich dann mit einem Aufenthalt auf dem Campingplatz.
Ja, da hast du richtig vermutet. Also wir machen das tatsächlich auch so, wenn wir Kundentermine haben. Das weiß auch jeder bei uns, dass wir dann meistens mit Wohnwagen und jetzt neuerdings auch mit Campingbus anreisen und dann abends uns schon mal gemütlich einrichten, wenn der Termin morgens losgeht. Das ist uns nämlich deutlich lieber, als auch morgens dann irgendwie um 3 oder 5 aufzustehen. Und wir hatten jetzt geschäftlich zu tun und haben jetzt noch gesagt, wir hängen noch 1, 2 Tage an, um richtig unseren neu ausgebauten Bus zu testen. Da haben wir selber ein Bett gebastelt. Das muss jetzt mal ordentlich ausprobiert werden, ob da noch Änderungen vonnöten sind und wollen jetzt auch noch mal 1, 2 Tage einfach hier bummelig an der Isar stehen, vielleicht noch ein bisschen in die Stadt rein. das ist natürlich das Schöne, wenn man dann so mobil lebt, dass man einfach sehr flexibel ist und auch spontan entscheiden kann. Und wir haben ja auch sehr spontan entschieden, dass wir unseren Podcast machen. Und jetzt hört man auch, dass wir auf dem Campingplatz sind. Da fährt nämlich ein riesen Wohnmobil gerade an uns vorbei. Und wir hatten ja heute Morgen schon drüber gesprochen, dass ich auch vor lauter Spontanität meine Podcast-Ausrüstung im Wohnwagen vergessen habe, der jetzt irgendwie 40 Kilometer von uns wegsteht. Deswegen hört man jetzt auch so ein bisschen die Hintergrundgeräusche, aber ich hoffe, es ist in Ordnung.
Kein Problem. Man sagt ja oft, Urlaub ist was ganz anderes, als beispielsweise in ein beliebtes Urlaubsland auszuwandern. Ich könnte mir vorstellen, beim Camping gilt das Gleiche. Campingurlaub und im Camperleben, das ist nochmal zweierlei, oder? Wie siehst du das?
Absolut. Also wir haben ja 4 Jahre auch, waren wir Vollzeit auf Reisen, fast 4 Jahre, 3,5, so die Ecke, bevor Corona kam. Und da waren wir mit unserem Wohnwagen in ganz Europa unterwegs, von Albanien runter bis ins Baltikum, Estland, Nordspitze hoch und Portugal und alles dazwischen. Und das ist natürlich, man muss sich komplett anders einrichten, als wenn man 2, 3 Wochen Urlaub macht. Wir haben bewusst unsere Tipps und Berichte und Tests so ausgelegt in unserem Magazin, dass wir in erster Linie die normalen Urlaubscamper ansprechen, weil Leute wie wir sind ja eine absolute Nische. Aber es gibt auch so ein paar Podcast-Folgen und auch ein paar Artikel, in denen wir so ein bisschen über diese Art von Leben berichten. Und da ist natürlich, anders als viele Instagram-Kanäle das suggerieren oder auch viele YouTube-Kanäle, nicht immer alles eitel Sonnenschein, ne? Das ist ganz klar, wie in einem normalen Alltagsleben, in einem normalen Job, haben auch wir Phasen, wo es uns mal nervt oder wo irgendwas überhaupt nicht klappen möchte. Und das gehört einfach auch dazu. Aber es ist schon, ich sage jetzt mal, ein anstrengendes Leben im Sinne von, man muss sich ja jedes Mal, wenn man an einen neuen Ort kommt, sich komplett neu orientieren. Wenn ich jetzt in Riesburg sitze, dann weiß ich habe meine Waschmaschine zu Hause, ich weiß, in welchem Hofladen ich einkaufen kann, ich weiß, wo der nächste Supermarkt ist. Und ich weiß halt, wo ich überhaupt meine Sachen herbekomme, wo ich mit dem Hund spazieren gehen kann. Also alles, was man halt in so einem normalen Alltag hat. Unterwegs ist es so, dass es schon immer damit anfängt, dass ich gucken muss, dass wir irgendwo sind, wo wir Internet haben, sonst sind wir nicht arbeitsfähig. Und es sollte möglichst auch ein bisschen schnell sein, was halt auch in Deutschland und auch in ein paar anderen europäischen Ländern nicht immer der Fall ist. Dann muss ich schauen, wo ist der nächste Waschsalon oder gibt es einen Campingplatz mit Waschmaschinen, weil wir natürlich auch ganz wie ganz normale Menschen unsere Wäsche waschen müssen, wahrscheinlich ein bisschen häufiger, weil wir eben nicht so viel dabei haben, wie man zu Hause dann bunkert. Und dann geht die Einkaufsthematik los. Und da wir auch uns relativ bewusst ernähren, ist das immer eigentlich einer der schwierigsten Punkte. Wo bekomme ich Bioläden her? Wo sind Hofläden? Wo gibt es Fleisch von ordentlicher Qualität, wenn wir Fleisch kaufen möchten? Und das macht uns sehr viel Spaß. Aber es gibt auch Phasen, wenn man den Kopf voll hat und viel anderes zu tun hat, auch arbeitstechnisch, dass man dann schon auch manchmal denkt, so, oh, ich möchte jetzt einfach nur gerne hier sitzen und wissen, wo alles ist, ne?
Gibt es denn Dinge, auch wenn ihr so beschränkt lebt, auf die du nicht verzichten kannst, wo du festgestellt hast, das brauche ich?
Ja, gibt es zum Beispiel mein Omi-Heizkissen. Ich habe so ein elektrisches Heizkissen, weil ich immer so gerne Wärme am Rücken habe. Also das nehme ich mit. Und wenn wir halt Landstrom haben, also sprich aus der Steckdose, dann mache ich das an, auch selbst im Sommer. Heute Nacht lief es auch wieder ein bisschen. Und auf was ich auch überhaupt nicht verzichten möchte, sind bestimmte, ja, so Körperpflegeprodukte, die ich auch nicht überall herbekomme, die kaufe ich dann halt vorher einmal ordentlich ein. Zum Beispiel, weil ich ja auch Locken habe, so Lockenpflegemittel und sowas, die müssen immer mit. Notfalls mache ich die auch selber aus Leinsamen irgendwie auskochen, aber lieber ist es mir dann doch, ich habe da so eine Flasche dabei. Und was haben wir sonst noch? Ja, natürlich unsere Arbeitsausrüstung, die müssen wir immer dabei haben, das ist klar. Und ansonsten gibt es eigentlich relativ wenig, was man unterwegs vermisst, wenn man sich einschränken muss, ein bisschen vom Platz her.
Dann umgekehrt gefragt, auf was kann man gut und gerne verzichten?
Die ganzen Konsumartikel, mit denen man sich zu Hause immer vollstopft, also ständig neue Klamotten, immer die neuesten Elektrogeräte. Also wir sind ja jetzt wirklich professionelle digitale Nomaden und haben seit Jahren zum Beispiel dieselbe Kamera dabei. Wir brauchen nicht jedes Jahr eine neue Kameraausrüstung. Wir haben natürlich unsere elektronischen Gadgets dabei, wie Powerbanks und sowas, um mal unterwegs was laden zu können, wenn uns der Saft ausgeht. Aber generell habe ich halt auch durch diese Jahre, die wir Vollzeit im Camper verbracht haben, gelernt, dass man auch mal Nein sagen kann und sollte und dass man sich dabei auch richtig wohlfühlen kann. Weil wenn ich denke, oh, dieses schöne Dekostück oder irgendeine neue Klamotte, dann denke ich immer, nee, ich habe ja eh keinen Platz. Und dann fühlt man sich gut dabei. Dann fühlt man sich irgendwie so richtig vollständig und ohne Mangel. Und das fand ich besonders schön an diesem Leben, dass man nicht permanent das Gefühl hatte, irgendwelche Lücken stopfen zu müssen mit Konsum.
Ihr begegnet vielen anderen Menschen auf den Campingplätzen beispielsweise. Was sind die Camper für ein Menschenschlag?
Auch da total unterschiedlich. Also da gibt es wirklich so das, was man klischeemäßig im Kopf hat. Ripp-Unterhemd, lange Achselbehaarung und Bierbäuchlein. Und es gibt aber auch genauso die jungen Familien, die in Elternzeit unterwegs sind. Es gibt ältere Reisende, die wahnsinnig viel rumgekommen sind und die teilweise auch noch mit Zelt unterwegs sind und mit Fahrrad und da mit über 60 im Zelt schlafen, total basic und alles dazwischen. Also da hat sich viel getan in dieser Camperwelt und das macht es ja auch so spannend für uns, auch Kontakte zu knüpfen. Also ich gucke jetzt gerade hier so ein bisschen aus dem Fenster, da sind jetzt zum Beispiel ein paar Jugendliche hier, die gehören wahrscheinlich zu irgendeiner Familie und Paare jeden Alters mit ohne Hund. Wir haben schon bis zu 9 Hunde auf dem Campingplatz gesehen. Dann gibt es auch ganz verrückte Vögel, die wirklich so ganz bunt sind, so wie mir das auch gut gefällt. Ich bin ja auch im Herzen Hippie mit ihren Bussen und dann gibt es riesige Wohnmobile, wo du denkst, oh Gott, das müssen Milliardäre sein. Also das, was gerade zum Beispiel vorbeigefahren ist, das ist ein sogenannter Liner. Die starten mal die billigsten bei 150, 200.000 und gehen halt hoch bis 1,72 Millionen. Und da denkt man dann so vorurteilsbehaftet, oh Gott, da steigt jetzt bestimmt ein total schnieker Typ aus mit Gelfrisur und Slipperchen. Und dann sind es aber total coole, nette Menschen, mit denen man auch quatschen kann. Da gibt es wirklich, wirklich alles und das macht für uns dieses Leben auf den Campingplätzen auch so spannend.
Du hast das Thema Hund gerade schon angesprochen. Ihr seid auch mit Hund unterwegs. Ich denke, da ist alles noch mal ein bisschen anders. Wie ist denn das Camping mit Hund?
Also wenn ich mit Hund reisen möchte, ist Camping eigentlich eine sehr gute Reiseform, weil ich da halt ultra flexibel bin und auch der Hund dann seinen gewohnten Bereich quasi dabei hat, wie wir Menschen ja auch. Die meisten Campingplätze sind gegenüber Hunden tolerant bis freundlich eingestellt. Es gibt auch mittlerweile ein paar, wo Hunde verboten sind, was auch völlig in Ordnung ist, weil es ja genug Gründe gibt, warum man vielleicht auch keine Hunde mag oder nicht um sich haben kann. Aber in der Regel ist es auf Campingplätzen in Ordnung, einen Hund dabei zu haben. Meistens machen die Campingplätze irgendwo eine Grenze bei der Anzahl. Also es gibt welche, die 2 oder 3 Hunde noch erlauben, aber eben nicht ein Rudel von 8 oder 9. Aber so ist es ziemlich unkompliziert, was man halt immer beachten sollte. Und das ist ja klar, das ist ja quasi Common Sense oder wie man in Österreich sagt, Hausverstand, dass man halt mit seinem Hund nicht andere Leute belästigt. Also nicht so anhängen, dass der an der Nachbarzelle mal Hallo sagen oder markieren kann oder die Wurst vom Grill holt. Natürlich auch gucken, dass der Hund niemanden gefährdet. Wir machen es immer so, dass wir uns einen Stellplatz möglichst nah am Ausgang suchen, dass man morgens ganz schnell vom Platz runterkommt, dass der Hund weder kleines noch großes Geschäft idealerweise auf dem Platz verrichtet und wenn halt mal was passiert, sofort wegmachen und Urin mit einer Wasserflasche nachspülen und sich auch mal entschuldigen bei anderen Menschen. Das ist eigentlich immer ein ganz guter Weg. Und ansonsten halt achten drauf, da müssen wir auch immer ein bisschen gucken, dass der Hund nicht kläfft, weil unsere ist ein bisschen territorial, wie du weißt. Und die guckt dann gerne mal, wer sich dem Wohnwagen oder dem Camper nähern darf und wer nicht. Aber das haben wir mittlerweile eigentlich gut im Griff.
Jetzt frage ich nicht nach Geheimtipps, denn
Dann
sonst
sind
wären es ja
wir
keine mehr. Genau, aber das würde mich schon interessieren, wo hat es euch denn am besten gefallen?
Da sind wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Also dem Halil hat es mit am besten in Norwegen und Kroatien gefallen. Und ich bin absoluter Albanien-Fan und würde am liebsten dahin ziehen. Also es ist ein wahnsinnig schönes Land mit unfassbar netten, gastfreundlichen Menschen, aber es ist halt ein sehr weiter Weg. Wo wir uns beide auch sehr wohlfühlen, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir die Sprache beherrschen, ist Spanien. Da fanden wir es immer, egal wo wir waren, auch sehr angenehm, sehr herzlich von der Mentalität her. Und da passen wir halt auch gut rein. Der Halil ist ja Mexikaner und ich habe da lange gelebt und bin im Herzen auch halbe Mexikanerin. Und dadurch kommen wir mit den Spaniern sehr gut klar. Und andere Leute zum Beispiel schwärmen wahnsinnig von Portugal. Das ist jetzt nicht so unser Land. Also da sieht man wieder, da sind die Geschmäcker halt auch total unterschiedlich.
Genau, das war eigentlich schon die anschließende Frage. Wo hat es euch nicht so gut gefallen?
Ja, also Portugal ist irgendwie, da sind wir nie richtig angekommen, obwohl wir auch länger da waren. Aber das ist eine Mentalitätssache einfach. Und ich persönlich habe mich auch in Kroatien zum Beispiel nicht so wohl gefühlt. Das sind zwar wahnsinnig tolle Landschaften, aber auch da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, ich komme da an und fühle mich zu Hause, was ich sonst oft habe, auch in Frankreich oder auch Norwegen, fand ich sehr, sehr, sehr schön und ja, das ist so eine reine Gefühlssache, ne? Das liegt nicht immer nur an den Landschaften und liegt auch nicht immer nur an den Menschen, sondern für mich ist es immer so das Gesamtpaket. Essen, Menschen, Landschaften, Reisemöglichkeiten, Flexibilität. Das ist so, ja, da entscheide ich so nach Bauchgefühl immer.
Man sagt ja auch, der Vorteil des Reisens ist, wenn man wieder heimkommt, weiß man es mehr zu schätzen, was man zu Hause hat. Was weißt du denn am sesshaften Leben, das du ja auch hast, zu schätzen?
Also meine eigene Waschmaschine. Das ist wirklich einer der Punkte, die ich am meisten schätze, so im organisatorischen Bereich, weil man halt auch offen sagen muss, dass das nicht immer so ganz hygienisch ist, wenn man in öffentlichen Maschinen seine Wäsche wäscht. Also bei mir ist es so, ich mache dann immer 60 Grad zuerst und dann kommt erst die 30 oder 40 Grad Wäsche hinterher. Dann natürlich auch eine richtige Küche. Wir haben zwar im Wohnwagen eine schöne große Küche, aber das sind natürlich nicht die Arbeitsflächen, die man so zu Hause hat. Und ich bin halt eine leidenschaftliche Köchin. Da freue ich mich immer, wenn ich mich ein bisschen ausbreiten kann und wenn dann auch der Thermomix daneben steht für irgendwie schnelle Salate machen oder sowas. Und einen Backofen, den vermisse ich tatsächlich. Das habe ich vorhin vergessen, so einen richtig schönen Backofen. Und wenn ich jetzt mal von Gegenständen weggehe, ist es natürlich auch schön, wenn man die Menschen ein bisschen näher kennt, die um einen herum wohnen. Wir haben zum Beispiel wahnsinnig liebe Nachbarn, die sich jetzt auch immer in unseren Abwesenheiten so ein bisschen um unsere Wohnung mitkümmern und gucken, dass da alles in Ordnung ist, kein Wasserschaden, kein Einbruch, sonst was. Und diese vertraute Umgebung einfach, dass ich weiß, wo kann ich mit dem Hund spazieren gehen, wo sind meine Läden, was ich vorhin schon gesagt habe. Und das Ries ist ja auch noch dazu ein wahnsinnig schöner Ort, um zu leben. Das kommt ja, also wenn ich jetzt irgendwo in der Innenstadt ohne Balkon wohnen würde, würde ich es vielleicht nicht so toll finden, nach Hause zu kommen. Aber unsere Umgebung, die ist einfach so traumhaft schön und ist für mich auch mit ganz vielen Kindheitserinnerungen verbunden, weil ich ja in der Region aufgewachsen bin, dass das natürlich auch für mich dann immer so ein Nachhausekommen bedeutet.
Wir machen ja hier auch einen Wirtschaftspodcast, deswegen schon auch die Frage, wollt ihr denn mit eurem Unternehmen wachsen oder habt ihr größere Zukunftspläne?
Ja, das ist eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen. Also momentan sind wir immer noch auf Wachstumskurs. Also wir sind sowohl was die Nutzerzahlen als auch was die Anzahl unserer Beiträge angeht und auch das, was wir an Kundenthemen machen, deutlich gewachsen in den letzten Jahren und immer relativ sprunghaft. Ich persönlich bin der Meinung, dass man nicht immer dauerhaft wachsen muss. Also es gibt auch durchaus sehr erfolgreiche Unternehmen, die irgendwann gesagt haben, das ist jetzt gut für uns, wir behalten das Level bei und gucken, dass wir dann auch immer die Qualität im Auge behalten. Und das ist eigentlich auch so mein langfristiges Ziel. Ich möchte aber gerne noch ein Stück wachsen, um noch mehr Leute zu erreichen. und auch für dieses Thema zu begeistern. Und natürlich ist mein langfristiges Lebensziel auch, weniger zu arbeiten und mehr Lebenszeit zu genießen. Und da muss man natürlich eine gewisse Basis haben, um auch ganz viel delegieren zu können, um seine Leute gut zu strukturieren und die auch entsprechend gut zu bezahlen, damit die auch bei der Stange bleiben und auch leistungsfähig bleiben. Und das bauen wir ja gerade auf, indem wir uns die Werkstudentin geholt haben, die wahnsinnig toll arbeitet, indem wir auch eine Redakteurin haben, die eine feste Stundenzahl bei uns bekommen hat, die auch unfassbar gute Arbeit macht. Und dann natürlich in unserem engen Team uns die Arbeiten auch so ein bisschen zuzuspielen, dass jeder seine Freiheiten genießen kann. Aber mein langfristiges Ziel ist tatsächlich, hauptsächlich noch koordinatorisch tätig zu sein und ein bisschen Kundengeschäft zu machen und mich aus dem Operativen ganz rauszuziehen.
Gibt es denn Dinge, die ihr ausprobiert habt, vielleicht als Teile von eurem Geschäftsmodell, wo ihr gemerkt habt, das geht nicht, da habt ihr wieder aufgehört damit?
Ja, da gibt es natürlich immer so ein paar Projekte, die man dann schweren Herzens beerdigt oder wo man sagt, ja gut, das war jetzt nicht so erfolgreich. Eines davon, von dem ich bis heute nicht weiß, warum es eigentlich nicht geklappt hat, war, dass wir mal so eine Vermieterplattform aufbauen wollten. Quasi wie so ein digitales Branchenbuch, wo Vermieter von Wohnmobilen und Wohnwagen sich eintragen konnten und ihre Leistungen dort anbieten konnten. Wahrscheinlich war der Markt damals und ist vermutlich bis heute noch so übersättigt, dass sie es gar nicht nötig hatten, weil wir haben es sogar umsonst angeboten, also gratis die ersten Monate oder ein, zwei Jahre, haben wir damals, glaube ich, gesagt. Und trotzdem ist da keiner aus dem Puschen gekommen. Und ich vermute, dass sie einfach gesagt haben, ja, brauchen wir eigentlich nicht, weil unsere Fahrzeuge sind sowieso immer vermietet. Das fand ich ein bisschen schade, weil da hatte ich großes Potenzial gesehen, auch langfristig. Was hat noch nicht geklappt? Ja, anfangs hatten wir die großen Ambitionen, ein multilinguales Online-Magazin auf die Beine zu stellen. Also wir haben angefangen mit Spanisch und Deutsch, weil das unsere Muttersprachen sind. Da haben wir aber recht schnell gemerkt, dass uns wirklich die Zeit fehlt, immer alles nativ in zwei Sprachen zu schreiben und nicht nur zu übersetzen. Das haben wir nach wie vor im Blick, das wollen wir auch irgendwann wieder aufgreifen, weil wir auch viele Zugriffe aus dem Ausland haben, also wir wollen auf jeden Fall Englisch und Spanisch nochmal angehen, aber auch da ist es halt so, dass man die entsprechenden Ressourcen braucht, damit das Ganze dann vernünftig wird und also vor allem auch personelle Ressourcen von Leuten, die es machen können, das ist jetzt nicht nur eine Geldfrage, sondern du brauchst ja dann jemand, der diese Sprache als Muttersprache hat, trotzdem sehr, sehr gut im Deutschen ist und Camper ist. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu finden. Und dann, was haben wir noch? Ansonsten, das waren eigentlich so die Hauptpunkte, die nicht so gut funktioniert haben. Und dann sind es eher so kleinere Geschichten, wo man merkt, die Themen werden lieber konsumiert als andere. Man richtet sich dann so ein bisschen auf die Nutzer natürlich auch ein, weil wir sind ja für die Nutzer da, für die Leserinnen und Leser und Hörer. Und da haben wir halt festgestellt, dass unser Ratgeber-Content sehr, sehr stark konsumiert wird und teilweise viel stärker als der Lifestyle-Content, den wir am Anfang viel mehr im Auge hatten.
Gibt es bestimmte Medien, die vielleicht auf dem Rückzug sind? Also oder auch soziale Medien, die jetzt stärker sind als früher oder schwächer?
Wir haben angefangen mit allen möglichen Kanälen wie Instagram, Twitter, Facebook und konzentrieren uns eigentlich jetzt nur noch auf Facebook, weil wir sagen, wir müssen auch nicht jeden Trend mitmachen. Und die Altersgruppe, die hauptsächlich sich bei uns aufhält, das sind jetzt auch nicht unbedingt die Snapchat und TikToker. Ich glaube, wenn man auf zu vielen Hochzeiten unterwegs ist, dann kann man nichts so richtig machen, außer man hat Leute, die sich um jeden Kanal einzeln kümmern. Und das ist bei uns im Moment noch nicht der Fall. Und für so neue Medien wie TikTok zum Beispiel bräuchte man wirklich jemanden irgendwie maximal in den 20ern, der mit diesem Kanal wirklich umgehen kann, weil ich fände es jetzt irgendwie ein bisschen lächerlich, wenn ich jetzt mit 44 anfangen würde, da auf TikTok irgendwelche komischen Sachen zu machen und keine Ahnung von diesem Medium habe. Also von daher, bei uns ist eben Facebook sehr stark, das ist auch gewachsen, also wir haben eine Anfängergruppe, da sind jetzt, ich habe jetzt nicht aktuell reingeschaut, aber da müssen irgendwas zwischen 30.000 und 40.000 Nutzer und Nutzerinnen sich aufhalten und auch da ist alles dabei, wirklich vom absoluten Anfänger bis zu Campern, die schon jahrzehntelang unterwegs sind und die dann eben den Einsteigern Tipps geben. Und Ansonsten ist hauptsächlich unser Magazin so stark gewachsen. Also wir haben bei null gestartet und waren dann schon immer so glücklich, dass wir 40, 50.000 Zugriffe im Monat hatten. Und jetzt liegen wir bei 1,5, 1,6 Millionen im Moment. Und das war schon über die Jahre viel Aufbauarbeit, wo wir auch immer wieder neue Sachen ausprobieren mussten. Aber das ist jetzt im Moment relativ stabil tatsächlich.
Kleine Werbeblock, wo seid ihr zu finden?
www.camperstyle.de und von da aus findet man dann auch die ganzen anderen Kanäle wie Podcasts, Social Media, Buch und so weiter.
Super, ich hoffe,
Kurz
Sie haben
genug?
gut, Sie haben gut mitgeschrieben. www.camperstyle.de. Die letzte Frage noch, wo geht es denn als nächstes hin?
Das haben wir gestern Abend diskutiert und wissen es noch gar nicht. Also so viel zum Thema Spontanität. Ich denke, dass wir noch ein, zwei Tage hier bleiben werden. Dann fahren wir noch an irgendeinen See und stellen uns da mit unserem Campingbus hin. Und dann werden wir so langsam wahrscheinlich unseren Wohnwagen abholen und gegen Wochenende dann in heimische Gefilde zurückkehren, weil irgendwann müssen wir auch wieder, ich sage jetzt mal, in den normalen Alltag zurückkommen.
Genau, auf der Ostalb ist es auch schön.
Ja.
Vielen Dank, Nele Landero, Gründerin von camperstyle.de.
Vielen Dank.